Ewigkeitssonntag, heute Totensonntag, und da werden wir erinnert, besonders an Menschen, deren Leben Gott auf dieser Erde schon beendet hat, bei manchem vor längerer Zeit oder auch ganz frisch. Weshalb rede ich davon? In der vergangenen Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, hat Gott jemanden zu sich gerufen. Wer schon länger mit der Gemeinde hier unterwegs ist, der kennt ihn auch. Karl Grünberg hat des Öfteren hier gepredigt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, auch gelegentlich im Gemeindebrief geschrieben. Und jetzt hat Gott ihn sehr plötzlich dann zu sich gerufen, gut zu wissen. Er wusste, wo er hingeht, und wir wissen es für ihn auch, das ist ein großer Trost. Und lieber Peter, das ist nun dein Bruder, von daher ist der Verlust für dich auch sehr groß. Der Gott allen Trostes tröste dich mit seiner Nähe, dich und euch alle in eurer Familie. Sonntagmorgen, Gottesdienst, gemeinsamer Termin mit Gott. Ich freue mich und danke ihm, dass er uns dies jetzt auch schenkt. Und durch seinen Geist sind wir verbunden mit Menschen hier in unserer Stadt, viele, und überall auf der Welt, die sich auch von Christus zusammenrufen lassen. Eine Bemerkung noch, es ist eine organisatorische, aber auch eine persönliche. Es hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Im ursprünglichen Predigtplan stand für heute unser syrischer Freund Husam Shamoun. Nun musste der vor Monaten diesen Termin, diesen Dienst zurückgeben, er ist doch verhindert, so stehe ich hier. Was soll ich sagen? Ein Notnagel. Wer immer schon mal wissen wollte, wie ein Notnagel aussieht, der weiß das jetzt vielleicht ungefähr. Aber damit das klar ist, ein fröhlicher Notnagel. Ich möchte noch einmal beten, wir bleiben sitzen. Ja, da sind wir nun hier zusammen. Und immer ist einer mehr da, als man Köpfe zählt, nämlich du, Jesus Christus. Danke dafür. Und so geben wir uns dir in die Hand, auch jetzt, für die Zeit der Predigt. Gib uns das Wort, das wir uns nicht selber geben können. Hilf, dass wir nicht für andere hören, sondern für uns, was du uns zu sagen hast. Dass wir nicht weghören, wenn du mit uns redest, es auch nicht abtun, wenn es uns nicht gefällt. Danke, dass du alles in deiner Hand hast. Schenke uns auch jetzt ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das Thema der Predigt, passend zum Ewigkeitssonntag: Christus macht uns zu Menschen froher Hoffnung. Zugrunde liegt ein Wort Heiliger Schrift, Neuen Testaments, aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Freut euch aufgrund der Hoffnung, die ihr habt. Eine Reihe von Leuten wurde interviewt. Allen stellte man eine kurze Frage: Worauf hoffen Sie? Hier einige der Antworten. Hören Sie, ich bin 76, da ist nicht mehr viel zu hoffen. Was ich mir wünsche, ist, dass ich so weiterleben kann und eines Morgens tot erwache. Zwei Frauen, beide um die 50, die eine sagte: Komische Frage, was man sich vom Leben erhofft. Man muss alles selber erschaffen bzw. erhoffen, von nichts kommt nichts. Und die andere: Ich habe keine Hoffnungen mehr. Sie erfüllen sich doch nie, ich habe sie begraben. Unterschiedlich die Erwartung zweier junger Leute, ein 19-Jähriger: Worauf ich hoffe? Auf alles. Ist das jetzt reichlich ungenau oder ist das umfassend präzise? Anders eine 17-Jährige: Ich will nicht irgendjemand Berühmtes sein, auch nicht arm sein, eher so in der Mitte, auch nicht krank sein, das Leben irgendwie genießen. Nicht immer nur krampfen, etwas Vernünftiges lernen, später heiraten, Ferien machen, etwas vom Leben haben. und ein Ehepaar, beide Mitte 50, dass wir gesund bleiben. Für die Allgemeinheit, dass es ruhiger wird und die sozialen Probleme gelöst werden und dass es keinen Krieg gibt. Zwei Reaktionen noch. Lasst mich in Frieden. Das ist auch eine Hoffnung, kann man sagen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann, irgendwie, irgendwo erkenne, was der Sinn des Lebens ist. Soweit diese Interviews. Angenommen, wir selber würden gefragt, kann ja mal passieren. Unsere eigene Antwort, wie fiele die eigentlich aus? Worauf hoffst du? Was macht Hoffnung? Der Zustand der Welt? Naja. Füttern uns die Medien nicht täglich mit Bildern des Elends in weiten Teilen der Erde? Kleine Kinder, die an Unterernährung sterben, Menschen, die gefoltert werden, Kriege, die nie ein Problem lösen, Flutwellen, die Spuren von Tod und Verwüstung hinterlassen, schmelzende Pole und Klimaerwärmung. Was macht Hoffnung? Der Wohlstand, den wir haben? Muss man nicht sagen, wir erleben gegenwärtig eine tiefe Krise unseres Lebensstils. Wir spüren in unserer Maßlosigkeit hier in diesem Teil der Welt, leben wir gegen das Leben, gegen die Armen dieser Welt, auch gegen unsere Kinder und Enkel. Westeuropäisches Anspruchs- und Konsumniveau auf 7 Milliarden Menschen auf der Erde bezogen, würde schnell zum globalen Kollaps führen. Was macht Hoffnung? Ist nicht stattdessen die Dunkelheit einer Welt ohne Gott weithin spürbar, wo man seine Ordnungen mit Füßen tritt und stattdessen moralische Verwilderung mehr und mehr um sich greift, wo die Achtung vor dem Leben schwindet, Hemmungslosigkeit groß herauskommt, Tabubrüche schamlos gefeiert werden und der Mensch nicht die Technik beherrscht, sondern die Technik beherrscht den Menschen? Was macht Hoffnung? Zwei Beispiele noch aus verbreiteten Religionen. Wie geht es normalen Muslimen damit? Ich spreche jetzt nicht vom radikalen politischen Islam. In einer der Suren des Koran heißt es, was aber jemanden angeht, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt, der wird vielleicht zu denen gehören, denen es wohl ergeht. Haben wir es gemerkt? Vielleicht. Ein solcher Mensch also hat keine Gewissheit, dass sein Gott Allah ihn ins Paradies mitnimmt. Und ein Blick noch in den Buddhismus von Myanmar, im früheren Burma. Hier glauben Menschen, dass man sich mit Almosen Verdienste für das nächste Leben erwerben kann. Zum Beispiel, wer hungrige Vögel füttert, wird nach diesem Leben auf 500 Jahre stets zu essen haben. Und wer buddhistischen Mönchen, die auf der Straße entgegenkommen, etwas zu essen gibt, dem sind 1 Million hungerfreie Jahre verheißen. So wird das geglaubt. Was macht Hoffnung? Wie pflegt man in Köln zu sagen? Et hätt noch immer jut gegangen. Ist noch immer gut gegangen. Reicht dieser Spruch als Hoffnungsbeleg? Klar ist, ohne Hoffnung lässt sich schlecht leben. Ein Politiker, was würde er bei einer Wahlkampfveranstaltung sagen? Zum Beispiel dies. Jeder weiß, es sind schwere Zeiten, doch ich bin sicher, wir sind über den Berg. Da ruft jemand von hinten aus der Menge: Ja genau, ab jetzt geht's abwärts. Ohne Hoffnung lässt sich schlecht leben. Und deshalb entwickeln Menschen, ja die einen mit, die anderen ohne Religion, entwickeln Menschen zu allen Zeiten überall auf der Welt die unterschiedlichsten Hoffnungen, kleine und große Hoffnungen. Mit welchem Ergebnis eigentlich? Stimmt das, was man bei Shakespeare lesen kann? Hoffnung ist oft ein Jagdhund ohne Spur. Und der christliche Glaube? Die Bibel in ihrer Unbestechlichkeit macht nie billige Sprüche über die Hoffnung, aber sie sagt Entscheidendes dazu. Geradezu eins der Lieblingsthemen der Bibel, Hoffnung. Und sie ist nicht wie ein Strohhalm, an dem man sich doch gerade noch klammern könnte, auch nicht wie eine schöne Seifenblase, die unweigerlich zerplatzt. Jene Hoffnung, von der das Evangelium spricht, hat in einzigartiger Weise Hand und Fuß. Die Füße von Jesus, der Mensch wurde und über diese Erde ging. Seine Hände, mit denen er Menschen berührt und aufgerichtet hat. Seine ausgestreckten Arme am Kreuz. Seine von Nägeln durchbohrten Füße eben dort. Seine Hände und Füße, die er den Jüngern zeigte, als er nach der Auferstehung urplötzlich in ihrer Mitte stand. Und das heißt, wer sich anhand der Bibel auf die Suche nach Hoffnung macht, der landet unweigerlich bei dem, was Jesus ist und was er bringt. Jemand, der ihn sehr gut kennengelernt hat, der Jünger Petrus, schreibt später einmal diesen spitzen Satz, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Lebendige Hoffnung. Sie erwächst nicht aus dem Glauben an den Menschen oder aus dem Glauben an das Gute im Menschen. Sie lässt sich auch nicht ableiten aus dem, was man gemeinhin Fortschritt nennt. Lebendige Hoffnung wird nicht gemacht, sie wird geschenkt. Durch eine neue Lebensgrundlage mitten in mein altes Leben hinein. So ist das ja. Was durch Jesus geschehen ist, das zielt auf dein und mein Leben. Das heißt, der Glaube bringt uns in Verbindung mit ihm, nicht nur vorübergehend, nicht ab und zu nur, nicht mit einem ungewissen Ausgang, sondern verlässlich, unverbrüchlich, für immer. Also wer in dieser vertrauensvollen Beziehung zu Jesus lebt, und deshalb laden wir dazu auch immer wieder ein, wer das von sich noch nicht klar hat, wer in dieser vertrauensvollen Bindung an Jesus lebt, der muss nicht auch noch hoffen. Der hat Hoffnung. Der Glaube an Jesus wird also, so kann ich es auch sagen, wird immer zusammen mit lebendiger Hoffnung geliefert. Wo sie fehlt, stimmt etwas mit dem Glauben nicht. Was gibt Hoffnung, haben wir gefragt. Und jetzt fragen wir anders. Wer gibt Hoffnung? Von Hoffnung reden ja viele. Ein Satz, ihr kennt das, den man des Öfteren hören kann, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wer zum Beispiel sagt das? Ein Fußballtrainer, dessen Verein dem Abstieg entgegentaumelt, ein schwer Kranker mit seinem Wunsch nach Genesung oder Schüler, deren Versetzung gefährdet ist. Nicht jeder weiß, wie diese Redensart, die noch gar nicht so alt ist, 1965 aufgekommen, wie diese Redensart zu Ende geht, nämlich die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und jetzt jene Hoffnung, die für Christen typisch ist, sie kommt, so kann ich es wohl sagen, sie kommt von einem ganz bestimmten Sterben her, weil sie völlig an Jesus hängt. Sein Tod am Kreuz, wo er die Last aller Welt auf sich nahm, steht vor Augen. Und dabei blieb es ja nicht. Das, wozu Jesus gekommen ist, musste ja vervollständigt werden. Und wie? In der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dem Paulus ist das so wichtig. Er schreibt ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 15, drüber, wie viel daran hängt, dass Christus auferstanden ist. Er lebt und wer ihm vertraut, wird ewig mit ihm leben. Und diese Hoffnung lässt sich nicht begraben, weil sie im Himmel festgemacht ist. Jesus, und das ist dem Paulus auch so wichtig, Jesus lässt sich nicht auf das Diesseits, auf das Leben hier reduzieren. Ein halber Christus wäre ganzer Unsinn. Es gibt ihn gar nicht. Ohne den Auferstandenen, was bliebe denn da? Du und ich? Ohne den auferstandenen Christus, wir wären religiöse Träumer, arme Irregeleitete, Selbstbetrüger und Schwindler, und jede Grabrede könnte nicht mehr sein als eine blanke Erinnerungszeremonie. Wie schreibt der Apostel Paulus, 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir von Christus nur etwas für das Leben in der jetzigen Welt erhoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Was ist typisch für Hoffnung? Der Blick geht nach vorn, ja. Bei Hoffnung geht der Blick immer nach vorn. Das kann in Kürze sein. Jemand sagt, ich hoffe, an meinem Geburtstag kommt ein Sonntag, ist schönes Wetter. Oder es hat keine Eile. Mit der Zeit wird er hoffentlich ein bisschen sprechen lernen, sagt jemand, der sich einen Graupapagei zugelegt hat. Was freilich sein kann, am Geburtstag dann gießt es in Strömen und der Graupapagei, der Tropenvogel, ergreift zwar, wie es seine Art ist, aber dem Bemühen, dass er bestimmte Wörter nachahmen soll, widersetzt er sich beharrlich. Weshalb rede ich davon? Vergebliches Hoffen an dieser oder einen Stelle, es ist ein Stück normalen Lebens, oder? Mancherlei Hoffnungen, die man hegte, erfüllen sich nicht. Und auch wer Christ ist, weiß etwas davon. Das kann ein Berufswunsch sein, der sich nicht realisieren ließ. Oder etwas, das als hinderlich empfunden wird, wirklich als hinderlich, nimmt Gott trotz intensiven Betens nicht weg. Wie mancher zum Beispiel hat ein chronisches Leiden, zum Beispiel Belastungskopfschmerzen oder eine Allergie, jedenfalls ein Handicap. Er bittet Gott, ihn davon zu befreien und hofft sehr darauf, doch es bleibt ihm erhalten. Man könnte mal nachfragen bei Paulus. So ist das doch. Es bleibt ihm erhalten, dem einen, der andere wird geheilt. Und in beidem verherrlicht sich Gott. Der eine erfährt Heilung und der andere empfängt die Kraft, seine Krankheitslast zu tragen und sich nicht daran aufzureiben, wo sie doch zum Weg Gottes mit ihm gehört. Christus macht uns zu Menschen froher Hoffnung. Das meint also nicht, wir Christen, wir haben gut lachen, weil bei uns alles wunschgemäß verläuft. Wer könnte das denn von sich sagen? Um was aber geht es bei dieser lebendigen Hoffnung, die uns erfüllt? Das sind wir doch. Eine GmbH besonderer Art. Eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Welches ist die Sprache des christlichen Glaubens? Nicht die Angst, nicht die Ahnungslosigkeit und auch nicht die Resignation, sondern der Hoffnung, weil sie mit dem einen Namen verbunden ist, Jesus Christus, dem Herrn, dem Retter der Welt. Und Jesus ist ja nicht gekommen, um eine alte, reparaturbedürftige Welt instand zu setzen, sondern um uns, so sagt es das Evangelium, um uns hinein zu versetzen in seine Auferstehung. So wie Jesus den Tod besiegt hat, werden alle, die ihm ihr Leben anvertrauen, zum ewigen Leben auferstehen. Ich weiß nicht, ob das jedem von uns klar ist. Wer an Jesus glaubt, der ist damit an einem Unternehmen beteiligt, das Bestand hat, nämlich das Reich Gottes. Von daher ist das Neue Testament so prallvoll mit Hoffnung auf das Reich Gottes. Es ist längst angebrochen, längst mit Jesus in dem, was er gesagt, gebracht und getan hat. Und es ist zugleich Gottes großer Zukunftsplan, auf den unsere Hoffnung zielt. Paulus schreibt auch wiederum an die Christen in Rom, Römer 8, Vers 24, eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, ist keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Weil wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ja, so ist es. Als Menschen der Hoffnung sind wir Wartende. Nicht zum Warten verdammt, sondern zum Warten befreit. Zum frohen Warten auf die Begegnung mit Jesus. Die Begegnung mit Jesus, den wir lieben, ohne ihn bisher gesehen zu haben. So schreibt es der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Und diese starke Vorfreude macht uns nicht träge. Freude macht einen eigentlich nie wirklich träge. Und diese starke Vorfreude auch nicht. Sie macht uns mitfühlend und bringt uns in Bewegung. Denn der lebendige Herr, den wir loben, dem wir danken, befähigt uns für die Ausbreitung des Reiches Gottes zu arbeiten und zu beten. Oder soll ich es andersrum sagen, zu beten und zu arbeiten. Was wir jetzt im Vertrauen auf Jesus, in Verbindung mit ihm tun, wisst ihr, das ist längst nicht immer messbar für uns, was dann dabei herauskommt, erstens, drittens bis zehntens. Längst nicht immer messbar für uns, aber es ist mit Sicherheit nicht für die Katz. Zum Beispiel, Weinende dürfen wir trösten. Christus wird am Ziel alle Tränen abwischen. Versöhnung können wir wagen, weil Christus unser Friede ist. Einsatz für mehr Gerechtigkeit lohnt sich, wie die Bibel sagt, 2. Petrus 3, Vers 13, auf den neuen Himmel und die neue Erde warten wir, in denen Gerechtigkeit wohnt. Christus macht uns zu Menschen froher Hoffnung. Was nicht heißt, damit mich keiner missversteht, was nicht heißt, wir lächeln alle Probleme mal eben weg. Das hätte nämlich mit biblischem Realismus überhaupt nichts zu tun. Eine Christin beschreibt ihre Erfahrung so: Ansprüche, denen ich gerecht werden soll, wollen mich überrollen. Jesus aber greift mir gerade dann unter die Arme, wenn ich müde und verzagt bin. Auf einmal habe ich die Hoffnung, dass mit Gottes Hilfe und mit meiner Bereitschaft, Dinge anzugehen, alles nicht mehr so dunkel aussieht. Ich lerne davon, frei zu werden, mich jagen zu lassen oder aufzugeben. Das ist nicht leicht. Manchmal vergesse ich es und muss es immer neu üben, mit Jesus an meiner Seite. Christus macht uns zu Menschen froher Hoffnung. Als Gemeinschaft, das sind wir ja, die sich auf ihn beruft, leben wir das? Søren Kierkegaard, der dänische Existenztheologe aus dem 19. Jahrhundert, erzählt einmal eine kleine Geschichte. Ein Mann geht durch die Stadt, der dringend seine Wäsche gewaschen haben muss. Er findet einen Laden, in dem ein Schild hängt. Hier wird Wäsche gewaschen. Da packt er seine schmutzigen Sachen zusammen und bringt sie hin. Der Ladeninhaber klärt ihn auf. Bedauere, mein Herr, hier wird nicht gewaschen, wir verkaufen nur das Schild. Sieht es in Gemeinden nicht vielfach so aus, fragt Kierkegaard. Das Schild hängt zwar im Fenster, aber im Grunde ist unser Christsein eine Schaupackung. Sobald man sie öffnet, findet man weder Glaube noch Liebe noch Hoffnung, wenig von Christus, alles nur Attrappe. Was sagen wir zu dieser Beobachtung von Kierkegaard? Bissig ausgedrückt, ja. Und so deprimierend wird es bei uns doch nicht sein. Aber wisst ihr, sich diese Frage zu stellen, leben wir in Liebe das, was wir glauben und hoffen, sich diese Frage immer mal zu stellen, ganz persönlich auch, das lohnt sich schon. Letztens fuhr ich gegen Mittag mit dem Auto nach Hause. An einer Ampel musste ich halten. Aus dem Auto hinter mir steigt eine Frau, da sehe ich im Rückspiegel, eilig aus und klopft an meine Scheibe. Wissen Sie, dass Sie eine Tüte auf dem Dach liegen haben? Eine kleine Tüte, wer weiß, wie lange die da oben noch mitfährt, sagt sie mit einem Lächeln. Ich bedanke mich, fahre an den Rand. Na klar, ein leckeres Stück Kuchen hatte ich unterwegs beim Bäcker gekauft und es beim Einsteigen erstmal aufs Autodach gelegt, weil noch anderes einzuräumen war. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Also dem Kuchen hat es noch nicht geschadet, dass ich ihn vergessen hatte. Weshalb erzähle ich das? Geht es mit unserer lebendigen Hoffnung nicht manchmal ein bisschen ähnlich? Im Glauben an Jesus gehört sie zu uns. Wir haben sie sozusagen im Glaubensgepäck. Sie fährt mit uns durchs Leben, nur manchmal vergessen wir sie. Die Ewigkeitsdimension, die lebendige Hoffnung. Und Gott muss uns daran erinnern. Er kann das auch durch andere Menschen tun. Christus macht uns zu Menschen lebendiger Hoffnung. Ein Missionar in Neuguinea suchte für die Bibelübersetzung in eine der einheimischen Sprachen lange Zeit vergeblich nach einem Wort für Hoffnung. Wir begnügten uns mit Warten, erzählt er, fühlten aber, wie wenig wir damit sagen konnten. Gott schenkte dem Ehepaar einen Sohn, kaum aber war das Kind ein Jahr alt, wurde es todkrank und starb. Als ich am nächsten Vormittag den Sarg zimmerte und Träne auf die gehobelten Bretter floss, so berichtet er weiter, beobachtete mich aufmerksam ein Einheimischer. Endlich fing er teilnahmsvoll an. Dein Sohn ist tot. Werdet ihr jetzt weggehen? Nein, aber auch ihr werdet sterben. Wir sind in Gottes Hand. Was seid ihr Jesus-Leute nur für Menschen, sagte der Mann. Ihr habt andere Herzen als wir, aber nicht wahr? Ihr könnt durch den Horizont sehen. Ja, sagte ich. Und in dem Moment wusste ich, durch den Horizont sehen, das ist ein schönes, treffendes Wort für Hoffnung. Christus macht uns zu Menschen froher Hoffnung. Zu Menschen, so kann man es auch sagen, denen es gegeben ist, auch inmitten des Alltags so etwas auszustrahlen wie Glaubensheiterkeit. Von so jemandem möchte ich abschließend erzählen. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal erzählt, aber ich glaube, das macht nichts. Es passt doch auch hierher. Fahrradmechaniker war er. Lebt in Holland, in irgendeinem Winkel dieses kleinen Landes, damals in den Kriegsjahren. Ein seltsamer Mensch soll er gewesen sein. Wenn er zum Beispiel jemandem begegnete, den er nicht kannte, sagte er immer, ich heiße Halbertsma, ich bin auf dem Weg zum Königreich und unterwegs repariere ich Fahrräder. Manche Leute haben über diesen Mann den Kopf geschüttelt. Ein komischer Kauz, haben sie gesagt. Oder sagt man besser, ein Narr um Christi willen? Ich bin auf dem Weg zum Königreich, so hat er immer gesagt. Das muss ihm also sehr viel bedeutet haben. Mir scheint, hier lebte einer zielbewusst, ein Mensch mit ganz viel Hoffnung im Herzen, Hoffnung in schwerer Zeit. Es waren die Kriegsjahre. Hoffnung, die wirklich den Horizont unserer Welt sprengt, weil sie von Gott kommt und bei ihm mündet. Halbertsma war von ihr erfüllt und deshalb konnte er sagen, ich bin auf dem Weg zum Königreich. Wisst ihr, wenn er darin so sicher war, da muss er doch den König gekannt und an ihn geglaubt haben. Jesus selbst, der ihn auf diesem Weg gebracht hat. Als Christ war Halber zwar mit den Worten der Bibel vertraut und darauf verließ er sich, und so lebte er dann mit seiner Hoffnung fröhlich nach vorn, und er hielt mit ihr auch nicht hinter dem Deich. Andere bekamen sie mit, denn wenn er jemandem begegnete, den er nicht kannte, sagte er immer: Ich heiße Halberzmar, ich bin auf dem Weg zum Königreich und unterwegs repariere ich Fahrräder. Beides gehörte offenbar zusammen für Halberzmar. Und wir? Ob jemand nun Fahrradreifen flickt, zerfetzte Hosen flickt, Netze flickt, Kabel flickt, an Konflikten herumflickt oder was auch immer, wirklich, was auch immer wir in diesem Leben tun, weil es uns als Aufgabe zugefallen ist, wie wichtig und schön ist es, dabei auf dem Weg zu jenem unvergänglichen Königreich zu sein. So lenke Christus unser aller Herzen zu sich, dem wir in froher Hoffnung entgegengehen. Amen.